Ich sage immer, es gibt keinen einzigen Menschen, der aus Spaß unter der Armutsgrenze lebt. Es gibt keinen Menschen, der aus Spaß von der Sozialhilfe lebt.
Zu welchem Punkt muss das kommen, dass du gesagt hast, ich bin armutsbetroffen?
Und das war bei mir so dieser Wendepunkt, so entweder resigniere ich jetzt komplett oder ich finde ein Ventil, wo ich das einfach rausschreibe.
Der gute Rat für Rückverteilung ist offiziell in vollem Gange. Und die ersten Sitzungen der 50 Mitglieder sind erfolgreich über die Bühne gebracht. An den ersten beiden der insgesamt 6 Sitzungswochenenden ging es inhaltlich auch schon ziemlich ans Eingemachte. Unter anderem standen da nämlich Vorträge von Expertinnen rund um die Themen Vermögen und Verteilung am Programm. Das dabei vermittelte Wissen soll dem Rat letztlich helfen, eine informierte Entscheidung zu treffen, um das Vermögen von Marlene Engelhorn rückzuverteilen. Auch mein heutiger Gast ist eine Expertin, wenn es um ungleiche Verteilung geht. Und zwar aus ihrer ganz persönlichen Erfahrung heraus. Daniela Brodesser kennt man heute als erfolgreiche Autorin, Aktivistin und eine der wichtigsten Stimmen des Landes, wenn es um den Kampf gegen Armut geht. Dabei führte die vierfache Mutter nach einer Reihe von Schicksalsschlägen vor ein paar Jahren selbst noch ein Leben, das von Armut geprägt war. Wir sprechen in dieser Folge über ihre Erwartungen an den guten Rat aus der Perspektive einer einst Armutsbetroffenen und darüber, wie sehr die Armut der einen mit dem Reichtum der anderen zusammenhängt. Ich bin Tori Reichel und das ist Guter Rat einmal eins, ein Podcast über Rückverteilung. Daniela, was waren denn deine ersten Gedanken, als du vom Guten Rat gehört hast und wie sehr hast du es mitverfolgt bis jetzt?
Meine ersten Gedanken waren, nachdem ich die Marlene ja doch schon ein bisschen kennenlernen habe dürfen, so, ja, wow, endlich. Weil sie einfach komplett von dem abdriftet, so, wir Wohlhabenden sind ja so super und machen Spendengalas und engagieren uns so sozial. Und einfach diese Idee, das Geld so umzuverteilen, dass es strukturell was bewirken kann, hat es, glaube ich, meiner Meinung nach überhaupt noch nicht gegeben. Oder es ist halt noch nicht so bekannt worden. Und ich habe die genial gefunden, weil ich bin halt selber eine, die so gegen diese ganzen Spendengalas so Sturm rennt.
Ja, das erste Wochenende ist jetzt schon sehr erfolgreich über die Bühne gegangen. Ich habe mir jetzt im Vorhinein vor der Aufzeichnung nochmal die Interviews durchgeschaut von den Ratsmitgliedern, die beim ersten Wochenende gemacht worden sind von unserem Team. Und was mir aufgefallen ist und was irgendwie auch voll berührend war, wie viele von denen erstens extrem dankbar sind, dabei zu sein und wie viele sich so freuen, dass ihre Stimme mal Gehör findet. Wenn du jetzt ein paar Jahre zurückdenkst und wie deine Situation zu dem Zeitpunkt war, wie glaubst du, hättest du reagiert, wenn du eine Einladung bekommen hättest, beim Guten Rat dabei zu sein?
In erster Linie wahrscheinlich ungläubig, weil genau das, was du gesagt hast, diese Rückmeldungen, dankbar zu sein, dass man endlich irgendwo mitgestalten kann, mitmachen kann, da sieht man ja, wie einzigartig das eigentlich ist. Also es hat zwar schon BürgerInnenräte gegeben in Österreich, aber ich glaube, die kann man an der Hand abzählen. Und das Mitgestalten, das bewirkt ja auch was bei den Menschen, wenn sie sehen, sie können selber was verändern. Ja. Das war ja das, was mir und was ganz viele Menschen, die armutsbetroffen oder armutserfahren sind, ja überhaupt fehlt. Wo kannst du mitmachen? Wo kannst du dich wirklich beteiligen? Wo wird deine Stimme ernst genommen? Mhm. Weil meistens ist es so, es werden dann oft so Alibi-Aktionen gemacht, Treffen oder Befragungen und im Endeffekt landet das in irgendeiner Schublade. Das habe ich auch schon oft genug erlebt. Und dann fühlen sich die Menschen aber irgendwo trotzdem auch nicht ernst genommen. Und wer kann besser über Sachen diskutieren und entscheiden als wir als Gesellschaft?
Wenn du jetzt bis jetzt eine sehr anerkannte, hochgelobte Autorin, Aktivistin, wenn du deine Situation mit der vor, sagen wir jetzt mal, 8 Jahren vergleichst, wie groß ist der Unterschied? Wie war deine Situation damals?
Mit was ist das am besten zu vergleichen? Ja, komplett irgendwo isoliert, allein. Immer mit diesem Gefühl im Kopf, nur du kannst das nicht, nur du versorgst auf voller Linie, weil einfach die Kontakte geführt haben, dass man sich austauscht. Mhm. Und die Infos, wie viele Menschen es eigentlich gibt in Österreich, die kämpfen. Ja, man kann sich das wirklich vorstellen, man sitzt allein in seiner Wohnung. Das Hauptthema ist Geld, obwohl keins vorhanden ist, mhm, weil du immer diese offenen Rechnungen vor dir hast. Und du hast eigentlich für nichts anderes mehr Kraft. Du kriegst auch nicht wirklich die Nachrichten mit, weil die erreichen die Politikerinnen nimmer. Mhm. Alles, was die reden, ist zwar ja lieb, nett und schön, aber was hilft dir das in deiner Situation?
Das hat nicht mehr genau, viel mit der nichts. Eigenen Lebensrealität, genau. Das ist kein Connect mehr.
Das ärgert mich zum Beispiel nach wie vor, weil ja, wir haben über 1,5 Millionen Menschen in Österreich, die es trifft. Wir haben effektiv sogar mehr Menschen. Wenn wir uns anschauen, zum Beispiel von der Statistik Austria, so geht es uns heute, sind es wesentlich mehr Menschen als die 1,5 Millionen, die zum Kämpfen haben, ob sie in den nächsten 3 Monaten die Miete zahlen können. Und dann hörst du aber einfach nur die Politikerinnen, die irgendwas reden von wegen Lohnnebenkosten senken, aber nicht das, was die Leute wirklich trifft. Also wie zahle ich meine Wohnung? Wie komme ich mit dem Job überhaupt noch über die Runden? Und das hat mich damals einfach auch überhaupt nicht mehr erreicht. Mhm. Und ich habe jetzt wirklich oft solche Gedanken, eben genau jetzt auf dem Weg daher zum Beispiel. Ja? Also es war relativ knapp für mich. Und dann habe ich mich in der Uber gesetzt und habe mir die 10 Euro geleistet. Vor ungefähr 5 Jahren, wie ich so das Ganze angefangen habe, bin ich dann halt alles nur entweder zu Fuß gegangen oder maximal mit die Öffis gefahren, weil da waren 3 oder 4 Euro mehr Ausgaben einfach schon zu viel.
Da hat das wirklich den Unterschied gemacht dann.
Genau. Und es ist trotzdem, also dieser Luxus, also diese Zeit, die ich damals auch für gewisse Sachen aufgewendet habe, weil ich mir zum Beispiel eben nicht eine schnellere Variante leisten habe können, wo ich heute merke, Zeit ist Luxus. Also sie zu erlauben, sie schnell mal in ein Taxi zu setzen oder irgendwas, damit man die Termine schnell machen kann, ist absoluter Luxus für mich.
Und Dinge, die Leuten, die nicht armutsbetroffen sind, wahrscheinlich gar nicht so bewusst sind im Alltag.
Genau. Und ich meine, natürlich setzt man sie jetzt nicht ständig. Also es ist vielleicht ein komisches Beispiel, aber für mich ist es so prägend. Man setzt sie jetzt nicht immer in der Taxi. Mhm. Aber die Wahlfreiheit zu haben, mhm, zu sagen, ah, okay, ich kann jetzt da bis 12.30 Uhr bleiben und dann setze ich mich schnell dorthin und schaffe das noch rechtzeitig. Das war für mich alles früher einfach undenkbar. Ganz normale Termine zu einem Vorstellungsgespräch, die habe ich Tage vorher planen müssen, damit das so günstig wie möglich und so effizient wie möglich zum Handeln ist. Aber ich glaube, ich schweife jetzt gerade eigentlich komplett von deiner Frage ab, oder?
Absolut gar nicht. Was ich an deiner Geschichte so interessant und so erwähnenswert finde, ist ja auch, dass du nicht immer armutsbetroffen warst, deine Familie nicht immer armutsbetroffen war. Wie seid ihr in diese Situation geraten? Kannst du uns da mal mitnehmen, damit wir verstehen, wie man überhaupt sozusagen in diese Lage geraten kann?
Also ich habe ja eigentlich wirklich so alles durch. Also ich bin aufgewachsen wirklich in einem Beamtenhaushalt und ist es gut gegangen immer. Bin dann nach der Matura die ersten 3 Jahre nach Italien zum Arbeiten gegangen, weil ich einfach mal Tapeten wechseln wollte. Hab von dort meine große Tochter mitgenommen. Mit nach Hause. Und war aber dann die ersten 5 Jahre bei ihr alleinerziehend. Mhm. So, jetzt wissen wir eigentlich, alleinerziehend zu sein, ist der erste Weg in die Armut. Mhm. Ich habe damals aber das Privileg gehabt, dass meine Oma, leider schon verstorben, aber die hat damals die komplette Betreuung von der Jüngsten übernommen. Also mhm, sprich, wenn ich schon früh in die Arbeit müssen habe, hat sie das Kind in den Kindergarten braucht oder abgeholt, wenn ich Überstunden gemacht habe. Sprich, ich war Alleinerziehende und habe aber damals verdammt gut verdient. Mhm. Ich war Abteilungsleiterin, bin mit der Jüngsten auf Urlaub gefahren, in Urlaub geflogen. Also ich habe die Seiten kennengelernt. Mhm. Ja, dann habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt und für uns war von Anfang an klar, viele Kinder. Mhm. Und er war Vollzeit angestellt und selbstständig und ich habe nebenbei immer geringfügig gearbeitet. Also wir waren nie reich, mhm, aber 2 Autos, das typische, 2 Autos im Keller, Urlaub fahren.
Und eigentlich ja genau das, was man erwarten würde in der Gesellschaft, was man machen soll, damit man nicht in so eine Situation gerät.
Und ich war damals selber auf diesem Level, so, na, keine Arbeit finden, gibt's eigentlich gar nicht. Mhm. Also ich habe immer geringfügig nebenbei gearbeitet, sei es als Tagesmutter, in der Gastro, im Büro. Das war für mich so weit weg.
Ja.
Weil wenn du dich bemühst, kann dir das ja nicht passieren. Und 2008 ist halt dann unser Jüngster auf die Welt gekommen, wo wir schon in der Schwangerschaft erfahren haben, dass sie eine massive Fehlbildung hat.
Mhm.
Wo es aber geheißen hat, das ist eine Operation und dann spätestens nach 6 Monaten habt ihr euch ein übliches Leben wieder zurück. Gut. Sie hat aber dann jede Komplikation gekriegt, die man kriegen kann. Also wirklich, also sie ist dann wochenlang im Koma gelegen, wo man schon überlegt hat, soll man die Maschinen abschalten oder nicht. Sie ist monatelang im Spital gewesen und für sie, also bei ihr waren die Lungen überhaupt nicht ausgebildet. Das heißt, für sie war im Prinzip jeder Tag vom Energieverbrauch her ungefähr so, wie wenn du jeden Tag einen Marathon laufen würdest. Also wir haben dann auch relativ bald angefangen, dass wir sie in den Kindergarten geben. Und es war aber dann meistens so, nach 1 Stunde oder nach 2 Stunden hat der Kindergarten angerufen, bitte holen Sie es, sie wird schon wieder blau um die Lippen. Und es ist von Jahr zu Jahr schon besser geworden, aber bis zur 3. Klasse Volksschule war keine Woche normal. Also es war keine Woche durchgängig möglich. Das heißt, ich bin bis zur 3. Klasse Volksschule komplett aus dem Arbeitsleben ausgefallen. Und die Kosten waren aber da. Dann hast du aber zusätzliche Kosten wegen der Ernährung von der Jüngsten und Therapien. Es wird ja nicht alles gezahlt, was viele oft glauben. Das hat mein Mann dann alles gestemmt und hat halt wirklich 80 Stunden in der Woche gearbeitet.
Mhm.
Am Anfang haben wir halt trotzdem auch noch Erspartes gehabt.
Mhm.
Das heißt, und du denkst ja, es wird ja bald wieder besser.
Und gerade in einem Land wie Österreich denkt man sich ja, wir haben so ein ausgeprägtes Krankensystem und denkt sich, da ist man eigentlich auf der sicheren Seite, wenn es um sowas geht. Was hast du in der Zeit eben auch über das Gesundheitssystem gelernt, beziehungsweise die Faktoren, an die man vielleicht nicht denken würde?
Ich meine, was schon stimmt, wir haben wirklich einen guten Sozialstaat. Ja. Also ohne unseren Sozialstaat, der hebt über 50% der Menschen über die Armutsgefährdungsgrenze, muss ich auch immer dazu sagen. Mhm. Aber er hat halt massive Lücken. Was habe ich in der ersten Zeit gedacht? Mich hat es zum Beispiel schockiert, wie viele Sachen man eben gar nicht finanziert kriegt oder wie hoch die Selbstbehalte oft sind. Sie war zum Beispiel in einem Off-Label, oder Off-Label-Medikament gekriegt, ja. Also das waren, wir haben im Monat umgeschaut, zwischen 800 und 1000 Euro an Mehrkosten gehabt, wegen Spezialnahrung. Das hat mich schockiert, aber zum damaligen Zeitpunkt eigentlich nur, ist halt so und geht schon irgendwie. Später habe ich dann wirklich lernen müssen, dass ich zum Beispiel selber auf Physiotherapien verzichtet habe, trotz dem Bandscheibenvorfall, weil ich mir die 29 Euro Selbstbehalt nicht leisten habe können.
Also man beginnt dann bei sich selbst zurückzustecken.
Genau, aber das war halt erst Jahre später. Was mich halt selber wirklich am meisten schockiert hat, ist, ich meine, oft sage ich, ich war naiv, aber es wissen auch ganz viele nicht. Ich habe ihm lang vorher geringfügig gearbeitet, mehrfach geringfügig, weil es für uns mit den Kindern einfach passt hat. Dann hast du in Österreich aber als Frau einfach kein Anrecht mehr auf irgendeine Unterstützung vom AMS, geschweige denn auf Sozialhilfe oder so irgendwas.
Mhm.
Und dass man da dann wirklich die Lücken vom System kennenlernt, oder wenn der Mann eben dann freier Dienstnehmer ist, wissen nur viel zu wenige, glaube ich.
Ich glaube auch, dass eben man hört so oft zum Beispiel, alleinerziehende Mütter sind eine der armutsgefährdetsten Gruppen. Aber ich glaube, man braucht oft auch diese Geschichten dazu, damit man versteht, was da eigentlich wirklich dahinter steckt.
Es gibt immer das vor, also ich kriege ganz oft zum Herrn, seit ich mich eben öffentlich dazu äußert, ja, aber bei euch ist das ja so ein tragisches Schicksal. Ihr hättet nicht in Armut geraten sollen. Und ich sage dann immer, ja, wer denn sonst?
Mhm.
Wer hat es verdient, dass er in Armut lebt? Niemand. Und jede Armutsgeschichte hat ein Schicksal dahinter. Sei es die Alleinerziehende, die Trennung hinter ihr hat, was soll sie denn machen? Die kann nicht Vollzeit arbeiten gehen, wenn die Kinderbetreuungszeiten nicht da sind. Ganz viele Menschen geraten aufgrund von psychischen oder physischen Erkrankungen in Armut. Und da sind wir aber zum Beispiel an dem Punkt, dass ganz viele psychische Erkrankungen ja gar nicht anerkannt werden.
Als Krankheiten.
Genau. Weißt du zum Beispiel, mein Mann ist auch passiert, der ist wirklich ins Burnout geschlittert. Und dem hat aber der Arzt gesagt, nein, Entschuldigung, Sie sind normaler Arbeiter. Burnout gibt's nur bei Managern. Der ist nach 14 Tagen wieder gesund geschrieben worden.
Also eigentlich voll das Klassenphänomen danach.
Genau. Und ich sage immer, es gibt keinen einzigen Menschen, und da bin ich überzeugt davon, der aus Spaß unter der Armutsgrenze lebt. Es gibt keinen Menschen, der aus Spaß von der Sozialhilfe lebt. Da sage ich, was ist in derer Biografie schon passiert, dass zum Beispiel ein Mensch so resigniert? Und es gibt natürlich, es gibt Menschen, die nach außen hin sagen, na, mir gefällt das. Hm. Aber da sage ich mir, was steckt da eigentlich dahinter? Mhm.
Ich habe in den letzten beiden Podcast-Folgen unsere Gäste gefragt, ab wann man denn reich ist. Heute würde ich den Spieß gerne mal umdrehen und fragen, ab wann ist man denn armutsbetroffen, beziehungsweise wie definiert man Armut eigentlich wirklich?
Ich meine, gut, die offizielle Definition ist eben, wenn man unter 60% vom Medianeinkommen hat. Ist zum Beispiel bei einer Einzelperson 1392, glaube ich, jetzt mit der Inflationsanpassung. Bitte nicht festnageln. Zum Beispiel bei einer Familie von 2 Kindern und 2 Erwachsenen sind es 2880 Euro, die Armutsgefährdungsgrenze. Klingt jetzt extrem hoch.
Ja.
Ist aber zum Beispiel, wenn man jetzt die Referenzbudgets der Schuldnerberatungen hernimmt. Mhm. Also die Schuldnerberatungen geben jährlich Referenzbudgets raus, die sagen, was brauchst du als Einzelperson, als Familie, damit du übers Monat kommst, ohne dass du ins Trudeln kommst. Ja? Und das ist zum Beispiel bei der Familie mit 2 Erwachsenen und 2 Kindern, sind wir da schon bei 4.000 Euro. Da ist aber noch kein Auto dabei. Aber das ist, damit einfach Wohnung gesichert ist, Energiekosten gesichert sind, Lebensmittel, Gesundheit, Bildung und Teilhabe. Und wenn man ca. 2.800 ungefähr und 4.000 ist schon ein massiver Unterschied.
Ja.
Also die Armutsgefährdungsgrenze ist da schon weit drunter. Und wenn ich jetzt sage, bei uns in Oberösterreich, die gleiche Familie, wenn die mit Sozialhilfe aufstocken muss oder voll von Sozialhilfe lebt, kriegt die in Oberösterreich nur 1.900 Euro. Also da kann man sich dann ungefähr vorstellen, wie schlecht, da kann man nicht überleben.
Mhm.
Also da verzichtet man schon so auf alles, dass eigentlich ein Überleben notwendig ist,
aber kein
Leben mehr. Wobei ich habe selber auch noch eine andere Definition von Armut.
Okay.
Weil das ist jetzt der rein finanzielle Aspekt.
Ja.
Jetzt gibt es Armutsbetroffene, die haben aber trotzdem ein intaktes soziales Umfeld.
Ja.
Die haben große Familie oder die sind einfach in einem Freundeskreis drinnen, wo man sich gegenseitig unterstützt. Dann fällt dir das vielleicht so arg gar nicht auf. Wenn du aber dieses Umfeld nicht hast, aus welchen Gründen auch immer, dann fängt die Isolation an.
Ja.
Und ich möchte auch noch kurz zu der Frage, ab wann ist man reich, was sagen?
Sehr gerne.
Da habe ich nämlich letzte Woche lustigerweise darüber diskutiert. Und für mich zum Beispiel, ich fühle mich jetzt reich. Weil ich einfach jetzt bei gewissen Sachen die Wahlmöglichkeit habe. Ich kann mir aussuchen, gehe mit meinen Kindern in meiner Freizeit im Wald spazieren oder gehe mit meinen Kindern ins Kino. Ich kann mir aussuchen, stelle ich mich nach einer 7-Tag-Woche trotzdem nur jeden Tag hin und koche selber oder sage, nein, ich bin halt dermaßen am Limit, wir lassen uns halt was liefern. Das ist für mich ganz persönlich schon Reichtum.
Ja. Also die Freiheit, entscheiden zu können.
Ja.
Ich glaube, ein großer Faktor habe ich mir dann, ich habe auch drüber nachgedacht, wie definiert man eigentlich Armut, was für Faktoren spielen da alle rein. Ich glaube, Perspektiven macht wahrscheinlich auch viel aus. Wenn ich ein Student oder eine Studentin bin und 800 Euro im Monat zur Verfügung habe, dann wäre ich in einer Zahlendefinition arm oder armutsgefährdet. Aber im Wissen, dass ich das mache und wahrscheinlich dann bessere Perspektiven in der Zukunft habe. Also man kann es wahrscheinlich aus ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln sehen, was Armut bedeutet.
Die Perspektiven, das war eben zum Beispiel das, was bei uns damals war und was mich eigentlich am Laufen gehalten hat. Eben diese Perspektive nach der Operation und nach dem langen Spitalsaufenthalt wird ja alles wieder normal. Und die Perspektive haben wir immer aufrechterhalten, auch wenn es nur länger dauert hat. Aber diese Perspektive drauf, dass es irgendwann wieder besser wird und ich wieder arbeiten kann, die hat mich persönlich nur am Laufen gehalten. Natürlich, je länger das dauert, umso schwieriger wird es, die aufrechtzuerhalten. Und das war aber eigentlich nur unser Glück, weil wir eben die andere Seiten auch schon kennengelernt haben. Und das ist aber das für mich zum Beispiel das größte Problem, was ich sehe bei Kind- und Jugendarmut, die schon in Armut aufwachsen. Woher sollen diese Kinder Perspektiven nehmen? Mhm. Wenn sie immer nur sagen, egal was die Eltern probieren, sie bleiben in der Armut. Woher willst du den Kindern, ohne dass jetzt Menschen von außen ihnen das erklären, ja? Wie soll man das bewerkstelligen? Und darum ist für mich eben das Thema Kinderarmut einfach so ein wichtiges.
Auf Kinderarmut wollen wir auf jeden Fall nochmal zurückkommen. Ich habe gelesen, dass du ganz lange in dieser Situation deine Armut aber nicht als Armut betitelt hast. Was hat dich dann letztlich dazu bewogen oder zu welchem Punkt musste es kommen, dass du gesagt hast, ich bin armutsbetroffen?
Mir war ja damals gar nicht bewusst, warum ich das Wort nicht erwähnt habe. Das ist mir wirklich erst, wie ich das Buch geschrieben habe, bewusst worden. Zur Frage, was hat mich dazu bewogen? Das war eben dieser Mix aus schon langsam schwinden die Perspektiven, weil ich einfach nicht gewusst habe, wie lange dauert es jetzt noch, bis ich wirklich wieder arbeiten kann. Wie lange dauert es, bis ich meine Kinder endlich wieder finanzielle Sicherheit, mehr Sicherheit geben kann. Und eben, ich habe da in den letzten Jahren schon genug an Beschämung erlebt. Hm. Also seien's, die meisten waren wirklich unbedacht. So das Typische, naja, wer die 20 Euro nicht hat, der sollte keine Kinder haben. Das waren schon Sätze, die mich schon gar nicht mehr getroffen haben eigentlich, aber die trotzdem schon dazu geführt haben, dass ich schon jede Situation vermieden habe. Mhm. Und dann ist halt einfach nur wirklich die demütigendste Situation gekommen. Das war eben, wo ich mit den Kindern im Freibad war, das erste Mal in dem Sommer, Eintritt 4,20 Euro. Und kommen wir oben zurück in unserem Dorf, sitzen alle draußen wie immer. Und wir waren dem Vermieter nur die Betriebskostennachzahlung schuldig. Nicht die Miete, sage ich mir extra dazu. Und er fängt uns ab und so, ey, wo kommt's denn ihr her? Und die Kinder voller Freude aus dem Freibad. Und wirklich vor, ich glaube, das waren knapp 12, 15 NachbarInnen, die da gesessen sind. Und meine Kinder schnauzt er mich an. Es ist kein Wunder, dass wir nicht aus dieser Situation rauskommen, wenn ich es gerade beim Fenster aussehe habe, anstatt dass ich ihm die Miete zahle. Und wir reden von 4,20 Euro und Betriebskostennachzahlung. Heute würde ich den in Grund und Boden argumentieren, wirklich, weil ich einfach heute die starken Schultern habe. Damals bin ich da gestanden, habe nur mal die Kinder genommen, rein in die Wohnung und war dann einfach, also das war wirklich, da hat sich bei mir ein Loch aufgemacht. Und das war bei mir so dieser Wendepunkt, so entweder resigniere ich jetzt komplett, und krieg wirklich einen Frust auf die ganze Welt, was ich bei vielen Betroffenen verstehe. Oder ich finde ein Ventil, wo ich das einfach rausschreie. Und habe halt dann den Account aufgemacht. Anonym, weil feig war ich.
Ein Twitter-Account.
Genau. Ich, war aber auch feig von mir, weil ich habe damals schon Instagram und Facebook gehabt. Mhm. Und habe mir aber dort nicht schreiben traut, weil ich gewusst habe, ach, da sind ganz viele Bekannte. Mhm. Und jetzt habe ich Twitter aufgemacht, habe ich keinen Menschen kennt. Dann haben wir gedacht, sonst lösche ich morgen wieder deinen Account. Und habe das wirklich so die Erfahrung von dem Tag und von den letzten paar Tagen einfach reingeschrieben.
Einfach, weil es raus hat müssen.
Genau. Ich habe irgendein Ventil braucht, wo ich das ausschreie. Und es war mir in dem Moment wirklich egal, ob das irgendwer liest oder nicht. Und für mich selber war eigentlich klar, am nächsten Tag lösche ich deinen Account wieder. Und habe dann aber das Handy angetragen und bin ins Bett gegangen und am nächsten Tag ist es einfach explodiert gewesen. Dann habe ich mir im ersten Moment ehrlich gesagt auch gar nicht nachschauen traut, weil ich mir dachte, oh, was sind
was da kommen jetzt für Reaktionen? Genau.
Und es waren aber wirklich zu 95% vorwiegend positive Reaktionen, entweder Betroffene, die gesagt haben, wow, genau das oder ähnlich erlebe ich seit Jahren, aber ich habe nicht gewusst, wie ich es formulieren soll. Aber halt auch nicht Betroffene, die gesagt haben, aus derer Sicht haben sie Armut überhaupt noch nie gesehen. Ja, und dann war es eigentlich klar, dass ich auf Twitter bleibe. Also es hat dann dieser Austausch angefangen und einfach bei mir war das der Moment, wo ich gemerkt habe, hey, es geht nicht nur mir so. Ich bin nicht nur hyperempfindlich, weil mir das so zugeht, sondern Beschämung macht wirklich was mit dem Menschen. Und der Martin Schenk hat es ja mal definiert als: Beschämung ist eine mächtige soziale Waffe. Und das trifft es wirklich genau. Und mir ist aber immer gesagt worden, na, sei nicht so empfindlich.
Wie viel von den Außenreaktionen, die du bekommen hast aus der Gesellschaft, aus deinem Umfeld, wie viel war eben diese Seite der Beschämung und wie viel Solidarität hast du im Vergleich dazu auch empfunden?
Vorwiegend Solidarität. Also Solidarität, Neugierde, also wirklich ganz viel Neugierde zum Thema, weil ich gemerkt habe, das ist für ganz viele Menschen komplett neu. Weil eben wirklich Armut bisher nur der finanzielle Aspekt war oder halt das, was man in diversen Trash-TV-Sendungen sieht. Mhm. Und das passt jetzt wieder, warum ich uns nie als arm bezeichnet habe. Also ich habe immer gesagt in der ganzen Zeit, wir kommen nicht über die Runden, es ist eng, es ist finanziell knapp. Und wie ich das Buch geschrieben habe, merke ich auf einmal, ich habe nie gesagt, wir sind arm. Und dann ist mir erst bewusst worden, warum. Weil Armut, das ist, also ich bezeichne es immer als Schublad. Mhm. Das ist diese Schublad, da sind die drinnen, diese Stereotypen, die in den Trash-TV-Sendungen präsentiert werden. Da sind die ganzen Vorurteile drinnen. Und wir haben uns doch immer bemüht. Mein Mann hat immer gekackelt, ich habe immer probiert, dass wir alles auf drei kriegen. Ich habe ein Kind gepflegt, ich habe 4 Kinder gehabt. Wir passen doch nicht in diese Schublade. Und dann ist mir erst bewusst worden, wie sehr ich selber diese Vorurteile verfestigt gehabt habe.
Was dann wahrscheinlich auch zur Scham für die eigene Situation nicht gerade vorteilhaft ist.
Das ist dieser Teufelskreis. Weil wir sind alle sozialisiert in diesem Umfeld von wegen, naja, macht ja trotzdem irgendwas falsch oder sollte sich halt mehr bemühen. So sind wir alle miteinander aufgewachsen und sozialisiert worden. Und auf einmal steckst du selber in der Situation.
Würdest du sagen, dass der Punkt, an dem du damit an die Öffentlichkeit gegangen bist, dann irgendwie auch der Wendepunkt war für dich oder für euch als Familie?
Definitiv. Also nicht sofort jetzt, aber es hat so klein angefangen. Also ich habe dann in der ersten Zeit, waren einfach 2 Menschen durch Twitter kennengelernt, die regelmäßig da mit mir telefoniert haben und die mir immer mehr von der Unsicherheit genommen haben, die mich extrem bestärkt haben und in mir einfach das ausgelöst haben, dass ich mehr und mehr Wissen aneignet zum Thema Armut, strukturelle Ursachen. Weil was ist? Du sitzt allein daheim, du hast keine sozialen Kontakte, du nimmst nirgends teil. Du hast keine Ahnung darüber, wie Armut funktioniert, was strukturelle Armut eigentlich heißt und glaubst wirklich, wenn dir irgendwer erzählt, ja, die Cousine von meinem Arbeitgeber hat aber auch ein behindertes Kind und arbeitet trotzdem Vollzeit. Das ist für die Welt, in der du lebst. Mhm. Ja. So, ja, die schaffen das alle, tu ich nicht. Und erst durch diese 2 Menschen am Anfang habe ich wirklich angefangen, mich umfassend zu informieren. Und die haben es auch geschafft, dass sie gesagt haben, so, und du gehst jetzt mit auf eine Veranstaltung. Und ich so, ja, was soll ich dort? Ich passe dort überhaupt nicht hin. Ich kann nicht einmal Smalltalk führen. Was soll ich denn reden? Und einfach, dass mich die überall dann mitgenommen haben und klingt jetzt vielleicht komplett komisch, aber dieses wieder in Gesellschaft zurückkommen, ja, das war für mich wirklich der Wendepunkt.
Du sagst aber auch, oder hast schon gesagt, dass dein Weg aus der Armut heraus auch mit viel Glück verbunden war. Jetzt arbeitest du aber offensichtlich auch sehr hart. Warum siehst du es so, dass das mit Glück zusammenhängt?
Es ist deshalb Glück, weil ich einfach den richtigen Zeitpunkt erwischt habe, dass ich damit an die Öffentlichkeit gehe. Es gibt jetzt viel mehr Menschen, die öffentlich drüber reden, sei es auf Twitter oder sonst irgendwo, die nicht mehr die Aufmerksamkeit kriegen, die ich gekriegt habe. Die nicht mehr diese Netzwerke aufbauen können, die ich das Glück gehabt habe zum Aufbauen. Ich habe einfach wirklich das Glück gehabt, zum richtigen Zeitpunkt das richtige Medium zu finden. Und dadurch hat sich einfach alles nachher ergeben. Also ich habe durch Twitter meinen ersten 30-Stunden-Job wiedergekriegt, der vereinbar war mit meiner Jüngsten. Ohne Twitter hätte ich mich wahrscheinlich 10 Mal dort bewerben können und hätte den Job nie gekriegt. Weil die erste Frage ist immer, wie soll das funktionieren?
Ja.
Der hat aber mitgekriegt, meine ganze Geschichte, und hat gesagt, nein, wir probieren es jetzt.
Mhm. Hätte ich den Hintergrund vermittelt man relativ schwer in einem normalen Bewerbungsgespräch.
Genau. Und darum sage ich, es war einfach Glück. Es war Glück, dass mich dann eine Professorin angeschrieben hat und ich meine ersten Stunden an einer FH mit Studentinnen gemacht habe. Es war Glück, dass Medien auf mich aufmerksam geworden sind. Dass mich der Verlag angeschrieben hat, ob ich ein Buch schreiben will. Und natürlich, ich habe eine 7-Tage-Woche. Ja. Habe ich jetzt. Aber das ist vor allem auch deshalb, weil mein Beruf mehr oder weniger mein Hobby ist oder meine Berufung. Ich liebe, was ich mache. Und ich habe aber vorher nicht weniger gearbeitet.
Eben, ich wollte gerade fragen, was ist eigentlich was antwortest du, wenn Leute an die Eigenverantwortung sozusagen appellieren, um aus solchen Situationen rauszukommen?
Genau. Ich habe vorher definitiv nicht weniger gearbeitet. Ich habe anders gearbeitet. Es war mehr Pflege- und Care-Arbeit. Es war organisieren, planen. Also ich sage immer zum Beispiel, Menschen, die in Armut leben, sind die besten Planer überhaupt. Weil du musst schauen, dass du mit dem geringsten Budget, was es überhaupt gibt, eine ganze Familie, eine ganze Woche so ernährst, dass er am Sonntag nur am Essen am Tisch steht. Besser planen. Du musst planen, jede einzelne Fahrt mit einem Auto oder mit einem Öffi, damit du ja nicht zu viel Geld dafür ausgibst. Und das kostet Zeit. Da sind wir wieder bei diesem Luxus. Täglich frisch kochen, täglich und schauen, dass man nur halbwegs gesund kostet. Und das billig kostet Zeit. Darum sage ich, ich habe vorher nicht weniger gearbeitet als jetzt. Aber anders und mit viel mehr Druck dahinter, mit der ganzen Existenzangst. Und das kostet so viel Kraft, dass ich auch komplett verstehe, wann Menschen dadurch in ein Loch fallen.
Ja. Und auch dieser Faktor, dass es Geld kostet, einen gesunden Lebensstil zu führen. Und wenn man den nicht führen kann, die Gesundheit darunter leidet und dass er dann wieder ein Faktor ist, der in diese Armutsspirale reinspielt.
Es wird ja wirklich oft vorgeworfen, ja, dass Armutsbetroffene so ungesund kochen oder einfach nicht drauf achten. Ich habe das irrsinnige Glück gehabt, dass ich damals einen riesengroßen Gemüsegarten gehabt habe. Und erst wie wir dort weggezogen sind und ich mir das Gemüse kaufen habe müssen, habe ich mir gedacht, wie soll das gehen? Und dass manche wirklich eine Tiefkühlfertigpizza von einem Discounter, wo 3 Stickel drinnen sind, ja, in den Ofen schmeißen, weil das ums Vierfache billiger ist, als wenn ich für 6 Leute Gemüse koche, verstehe ich auch oft. Und dass einfach auch zeitweise nicht mehr die Kraft da ist für sowas. Und ganz ehrlich, ich mag gar nicht jeden Tag Kartoffeln essen. Also gibt ja wirklich die Diskussionen so, na, man kann sich ja ein ganzes Monat gut von Kartoffeln ernähren. Ja, danke Leute, habe ich durch. Fühle ich nicht.
Wir hatten einfach nicht so lange Zeit eine Diskussion darüber, ob man sich von Cheeseburgern ernähren kann in Österreich.
Ja.
Wie nimmst du, wenn wir schon dabei sind, wie nimmst du den Diskurs über Armut gerade in Österreich wahr? Kommen wir irgendwie vom Fleck? Haben wir einen ordentlichen Diskurs? Wie erlebst du es?
Es ändert sich was. Also wenn ich jetzt 5 Jahre zurückdenke, waren Begriffe wie sozial schwach Normalität für Armutsbetroffene. Ich meine, es passiert nur immer, leider, auch großen Medien. Aber wenn man es dann darauf aufmerksam macht, korrigieren sie es relativ schnell inzwischen. Es beginnt wirklich auch sich in der Öffentlichkeit zu etablieren, dass es Begriffe gibt und Sätze, die man einfach so nicht mehr nehmen soll. Es beginnt schon langsam, dass man anfangen, armutssensibel zu denken. Also ich sage armutssensibel dazu, damit meine ich nicht mehr die Vorurteile voranstellen, Stigmatisierungen vermeiden. Es beginnt. Auf der anderen Seite haben wir dann natürlich eben wieder genau diese Diskussionen mit von wegen, wer will, kann das ja und Hilfe nur für jene, die es wirklich brauchen, nicht für die, die nichts da wollen.
Ja.
Oder eben, was mich zum Beispiel am meisten geärgert hat, letztes Jahr im Oktober war die Aussage, also das Burger-Video hat mich schon geärgert, aber was dann nur noch geschoben worden ist, war eigentlich für mich der größere Schock, was heißt Schock, ja, Ärgernis, wo dann der Clubobmann der ÖVP nachgeworfen hat, und wenn Eltern nicht fähig sind, dass sie ihre Kinder gesund ernähren, dann sollte man denen das Jugendamt vorbeischicken. Und das war für mich so richtig wow. Das kenne ich selber. Also ich bin wirklich einmal in einer Direktion von einer Volksschule gesessen und habe mich rechtfertigen müssen, weil meine Kinder eben alte Schuhe angehabt haben und Toastbrot statt Vollkornbrot mitgehabt haben. Und habe mir dann von der Direktion anhören müssen, ja, dann müssen wir das Jugendamt einschalten, weil dann sind sie nicht fähig, dass sie die Kinder ausreichend ernähren. Und dieser Klassismus, der macht mich so wütend. Weil da wird gedroht, ich meine, das Jugendamt sollte eigentlich eine Institution sein, die hilft.
Ja.
Bei uns war es damals zum Glück so, dass wir wirklich dann zwei Sozialarbeiterinnen, die haben es uns vorbeigeschickt, die haben zum Glück dann der Direktion die Meinung gesagt. Aber wer hat das schon? Das haben nicht viele. Und da wird einfach so dieses Angstgebäude produziert. So, wenn ihr eure Kinder nicht finanziell dies und jenes geben könnt, dann müsst ihr Angst haben, dass euch was passiert. Anstatt dass man sagt, hey, wo liegen die Ursachen, dass die Kinder Toastbrot mit haben und nicht Vollkornbrot?
Da sind wir auch bei dem Thema, das ich in der letzten Podcast-Folge mit Fernand Latziner kurz besprochen habe, dass Klassenkampf auch sehr stark von oben geführt wird.
Nur?
Teilweise.
Also wird nur von oben geführt.
Mir kommt so vor, als würde eben der Diskurs auf der einen Seite ein bisschen vorangehen, aber vor allem auch deswegen, weil die Schere weiter auseinandergeht und weil die Situation einfach noch prekärer wird. Wie schaut deiner Erfahrung nach Armut jetzt auch mit den aktuellen Entwicklungen in Österreich wirklich aus? Wer ist armutsbetroffen? Wer ist am stärksten armutsbetroffen? Und wie zeigt sich diese Armut?
Ich meine, die Entwicklung in die letzten zwei Jahre sehen wir auch anhand, dass gewisse Sozialmärkte teils bis zu 50% mehr Zulauf haben. Also die Zahl ist für mich allein schon ausschlaggebend. Jetzt muss man aber bedenken, dass ganz viele Menschen auf den Zugang zum Sozialmarkt verzichten, weil sie sich zu sehr schämen, dass da hingehen. Also war das Thema nicht so stigmatisiert, hätte man wahrscheinlich nur für eine größere Anzahl von Menschen, die in Sozialmärkten gehen würden. Das Schlimme ist, die vorher schon armutsbetroffen waren, die hat es natürlich komplett erwischt. Wir haben das gesehen, auch zum Beispiel in der ersten Zeit der Inflation, da waren die ganzen Billigst-Diskont-Produkte, die waren auf einmal ausverkauft. Da hat man wirklich gesehen, so jetzt greift schon langsam auch die untere Mittelschicht zu diesen Produkten. Mhm. Ja. Und ich habe dann auch wirklich in meinem Umfeld immer appelliert, so, wenn Sie euch das leisten könnt, bitte kauft nicht die billigsten Diskontprodukte, weil das brauchen andere Leute. Was man jetzt sieht, die Zahlen, also die offiziellen Zahlen von Armutsbetroffenen, steigt ja nicht. Warum? Mhm. Weil das anhand vom Einkommen ausgemacht wird.
Mhm.
Wir haben jetzt aber immer mehr Leute, die zwar vom Einkommen her über der Armutsgrenze sind, aber es steigen die Mieten, es steigen die Strom, Heizkosten, Lebensmittelpreise. Manche Lebensmittelpreise sind bis zu 44% teurer.
Das heißt, in Wirklichkeit müsste man auch die Zahlen, ab wann man armutsbetroffen ist, deutlich nach oben korrigieren mittlerweile.
Nein, und ich war gänzlich für eine komplett andere Berechnung, weil das würde sich machen lassen, demografisch sogar in Österreich, je nachdem, wo ich lebe. Aber ich würde die Armutsgrenze eher so definieren, Einkommen minus Fixausgaben.
Mhm.
Natürlich ist ein Unterschied, wohne ich jetzt in Innsbruck Stadt oder irgendwo im Mühlviertel, aber das lässt sich errechnen. Und dann sieht man erst, wie viele Leute bei uns eigentlich wirklich gar nicht mehr übers Monat kommen. Und ich glaube, das würde uns dann ganz, ganz arg schrecken.
Laut der Armutskonferenz, du hast es vorher eh schon gesagt, sind über 1,5 Millionen Menschen in Österreich armutsgefährdet oder ausgrenzungsgefährdet. Dann kommen nochmal ich glaube 500.000 Leute dazu, die vom Sozialstaat sozusagen so viel Unterstützung bekommen, dass sie über dieser Grenze bleiben. Jetzt sind wir in einem der reichsten Länder der Welt und trotzdem haben wir 2,3 Millionen Menschen, die zumindest gefährdet davon sind, in Armut zu geraten. Was sagt uns das über unser System allgemein, über unser Wirtschaftssystem allgemein?
Dass es komplett schief ist. Komplette Schieflage. Wir haben Menschen, die trotz Job, das haben wir bei den prekär Beschäftigten, Working Poor, trotz Job unter der Armutsgrenze sind. Darf halt eigentlich gar nicht passieren. Wir haben chronisch Kranke, die weit unter der Armutsgrenze sind. Warum? Warum ist jemand, der krank ist oder der gegen Krebs kämpft und das auf längere Zeit, mit welchem Argument sagen wir, der soll unter der Armutsgrenze leben? Alleinerziehende Mütter, egal was, oder ob du pflegst, ganz viele Frauen. Als erstes betreuen sie die Kinder, dann gehen sie Teilzeit arbeiten und dann pflegen sie die Eltern oder die Schwiegereltern. Garant für Altersarmut. Warum? Also da kriege ich wirklich so ein Hals, weil ein Großteil der Menschen, die unter der Armutsgrenze leben, sind die Care- und Pflegearbeit machen. Und ich würde mir ja, also ich persönlich würde mir wirklich einmal wünschen, dass alle diese Menschen mal für eine Woche alles niederlegen würden. Also Österreich würde implodieren, wirklich. Und es macht mich wirklich wütend. Zu den Zahlen, was du da eben gerade genannt hast, was auch zum Beispiel für mich ein massives Zeichen ist, in welche Richtung das bei uns geht, ist die Anzahl der materiell erheblich Deprivierten.
Das bedeutet was genau?
Da sind zum Beispiel, also das sind Menschen, die schon weit unter der Armutsgrenze sind und da brauchst du gewisse Voraussetzungen, dass du dort runterfällst. Also dass du dir kein Auto leisten kannst, keinen Urlaub leisten kannst, keine kaputten Möbel ersetzen kannst, keinen Fernseher ersetzen kannst. Und die Zahl war 2022 bei 160.000. Und im Jahr drauf waren wir schon bei 200.000. Also das war ein Anstieg von 40.000. So einen Anstieg haben wir jetzt jahrelang nie gehabt. Und das ist für mich eigentlich da sollten jetzt endgültig die Alarmglocken schrillen.
Du hast ein Buch geschrieben mit dem Titel Armut. Was ist dir denn selber in diesem Prozess, du hast selber schon gesagt, du hast dann erst angefangen, deine eigene Armut als solche zu erkennen, aber was ist dir denn über das Thema grundsätzlich bewusst geworden und was war dir auch wichtig, den LeserInnen zu vermitteln?
Das Erste, was mir wirklich bewusst worden ist beim Schreiben, also es ist, entschuldige an dieser Stelle nur einmal an die Lektorin, mir ist bewusst worden, sobald man sich mit der Thematik beschäftigt, und wie wenig Wissen es eigentlich außen über Armut gibt. Weil ich habe das Manuskript geschrieben und geschrieben und geschrieben und geschrieben und geschrieben. Und der Verlag hat zum Glück dann eine Lektorin gesucht, die von diesem ganzen Thema, die keinen Bezug dazu gehabt hat. Und die Arme hat mir wirklich alle paar Seiten geschrieben, so, Dani, erklär's mir, als wäre ich fünf. Weil man einfach dann in gewisse Sachen schon so drinnen ist. Und ich habe dann echt gemerkt, wie wenig Wissen in Österreich über Armut vorherrscht. Wirklich. Ich selber 5 Jahre vorher auch gehabt habe, ja. Aber man beschäftigt sich damit. Und wie stark vereinfacht man das auch teilweise bringen muss. Und was mir am meisten aufgefallen ist, ich wollte eigentlich vor dem Buch auch auf Twitter schon weg davon, dass ich über die persönlichen Erfahrungen erzähle. Ich wollte weg davon, über die Beschämungen zu reden. Und wollte vorwiegend hin, alles auf der strukturellen Ebene anzusprechen. Und wirklich beim Buch ist mir dann bewusst worden, wir sind ein Land, wir brauchen zu diesem Thema einfach nur die Bilder.
Ja.
Weil wir einfach auch so viel falsche Bilder im Kopf haben, eben so diese Stereotypen, so der Typ, der vor einem riesengroßen Fernseher sitzt mit einem Dosenbier in der Hand um 9 Uhr Vormittag und irgend so eine Soap anschaut. Und die Bilder haben wir.
Ich muss auch sagen, dass in unserem Land der Diskurs sehr oft geprägt ist von auf die Leute, die eh schon am wenigsten haben, mit denen nochmal politisches Kleingeld zu machen, sozusagen, um Stimmen auf Stimmenfang zu gehen. Wie beobachtest du diese politische Dynamik im Umgang mit Menschen, die armutsgefährdet oder in Armut sind?
Komplett. Also es wird am liebsten nach unten gestiegen. es wird Armut einfach wirklich nur immer als das geframed, das sind die, die nicht wollen, das sind die, die Sozialbetrug begehen. Wir sehen es ja immer, zum Beispiel bei den Pressekonferenzen, ja, da wird riesen Pressekonferenz gemacht, weil Sozialbetrug, ha, so eine Katastrophe in Österreich. Und wenn wir uns anschauen, Sozialbetrug, Lohnbetrug, also 20 Millionen Sozialbetrug, ich glaube 1 Milliarde ungefähr, also plus minus, nehmen wir es nicht so eng, Lohnbetrug. Da machen wir Pressekonferenz. Da nicht. Und egal, ob ich mir Artikel von gewissen Zeitungen anschaue, geht es um Sozialbetrug, sind alle vorne mit dabei. Man will das Thema einfach so framen, man muss die Sozialhilfebezieherinnen ja auf die Finger schauen, ja, weil sonst würden sie ja betrügen, ja, weil die wollen ja alle nicht. Allein dieser Spin, wenn man selber davon betroffen war, tut so weh.
Vor allem wird einem da ja auch bewusst, dass es wahrscheinlich auch Armut braucht, um diese Art von Politik überhaupt machen zu können.
Natürlich. Also ich sage ja immer, es ist gewollt. Weil wenn man, was ist, schauen wir uns Kinderarmut an. Kinderarmut ist ein ökonomischer Irrsinn, wirklich ein Wahnsinn. Jeden Euro, den wir in Kinderarmut stecken würden, zum Verhindern, wird später achtfach zurückkommen. Warum? Weil die Kinder, die jetzt in Armut aufwachsen, sind zum guten Teil die Sozialhilfeempfängerinnen von morgen. Sind wir wieder bei den fehlenden Perspektiven. Mhm. Machen wir aber nicht, weil wir brauchen die Menschen, die Angst haben vor Armut. Wir brauchen den Druck dazu, damit die Niedriglohnjobs funktionieren. Weil was passiert, wenn wir in Österreich keine Angst mehr hätten, in Armut zu geraten? Wer wird dir die Backel bestellen, die du online bestellst? Wer wird dir die Pizza liefern? Wer wird sie zu einem Hungerlohn auf irgendeiner Tankstelle zu 12-Stunden-Schichten stellen? Und ich habe selber mal auf einer Tankstelle gearbeitet. Also ich habe dort angefangen für 20 Stunden, im Endeffekt war ich 50 Stunden die Woche dort. Wer wird die Jobs machen?
Und von diesen Jobs habe ich das Gefühl, gibt es neue und immer mehr, die wirklich extrem prekäre
genau.
Arbeitsbedingungen.
Und wenn wir jetzt aber den Spieß umdrehen und sagen, es braucht halt eigentlich keiner mehr Angst haben, dass man in Armut gerät, müssten sie genau diese Konzerne ganz gut überlegen, wie kriege ich jetzt eigentlich Arbeitgeber? Und das ist natürlich nicht gewollt.
Da sind wir bei einem ganz, ganz essentiellen Punkt dieses Podcasts allgemein. Nämlich, wie sehr würdest du sagen oder wie ist dir auch bewusst geworden, dass die Armut der einen mit dem Reichtum der anderen zusammenhängt?
Wäre ich nicht arm, wärst du nicht reich. Mhm. Komplett. Also.
Aber war dir das immer bewusst oder ist dir das selber erst in diesem Prozess
bewusst war es mir eigentlich schon immer, aber die Dimension davon war mir eigentlich nicht bewusst. Mhm. Also wie stark auch in Österreich die Lobbyarbeit wirkt, mhm, bei gewissen politischen Parteien, damit einfach Armut nie bekämpft wird. Eben genau aus diesen Faktoren. Und wie massiv Wohlhabende, und da sind wir wieder bei diesem Machtgefälle, Wohlhabende haben einfach die Macht, dass sie sich da einbringen, ja, dass sie in der Politik mitmischen und sagen, hey, wir wollen dieses Gesetz. Beziehungsweise wir wollen nicht, dass die mehr Rechte haben. Weil das ja für unsere Konzerne Mist ist. Weil dann wandern wir ab oder sonst irgendwas, ja.
Das Lieblingsargument in dieser Diskussion, genau, gefühlt.
Und da sind wir eigentlich jetzt wieder ganz am Anfang von unserem Gespräch, wo ich sage, es braucht so viel mehr BürgerInnenräte, damit einfach diese Lobbys nicht mehr so eine große Wirkung hätten.
Grundsätzlich heißt es ja auch sehr oft, dass der soziale Status in Österreich überdurchschnittlich stark vererbt wird. Woran liegt das und wie steht es grundsätzlich um unser Bildungssystem und wie sehr trägt das auch dazu bei, dass die Situation die ist, die sie ist?
Also der soziale Status wird vererbt. Also entweder du erbst, also du kommst in einer wohlhabenden Familie zur Welt, dann bleibst du dort. Kommst du in einer armen Familie zur Welt, dauert es im Schnitt 5 Generationen, bis du aus der Armut kommst. Jetzt werden sich viele fragen, wieso? Braucht du nur einen guten Lehrberuf machen, dann ist der oder die heraus aus der Armut. Nein, weil du machst einen Lehrberuf, hast dann vielleicht einen halbwegs guten Job, dann darf aber nichts passieren. du darfst nicht krank werden, du darfst nicht von einem Job abhängig sein, der in den nächsten Jahren vielleicht wegfällt wegen einem Klimawandel oder sonst irgendwas, weil du hast keine Ressourcen. Deine Eltern haben keine Ressourcen, du hast keine Ressourcen. Und drum dauert es bis zu 5 Generationen, dass du aus einer armutsbetroffenen Familie rauskommst. Der soziale Status wird auch insofern vererbt, weil Kinder aus armutsbetroffenen Familien oder ArbeiterInnenfamilien schon mal gar keine Empfehlung fürs Gymnasium kriegen.
Das denke ich mir so oft in Österreich, dass man essentielle Entscheidungen, wo du im Bildungssystem hingehst, so früh getroffen werden.
Meine Jüngste war zum Beispiel komplette Einser-Schülerin in der Volksschule. Mhm. Wir haben aber dann keine Empfehlung fürs Gymnasium gekriegt. Damals war ich stocksauer, inzwischen verstehe ich es sogar. Da hat die Direktorin gesagt, naja, ich würde es euch gern geben, aber ihr könnt euch nie die Nachhilfe bis zur Matura leisten. Und sie hat recht. Sie wollte uns eigentlich das ersparen. Mhm. So, jetzt war mein Glück, dass ich zu dem Zeitpunkt schon extrem aktiv war auf Twitter und ein Selbstbewusstsein gehabt habe. Und ich habe dann einfach in der Schule angerufen, Termin mit dem Direktor vereinbart. Ja, meine Situation geschildert, unsere Situation. Und er hat gesagt, nein, das Kind geht bei uns in die Schule und irgendwie schaffen wir das schon. Aber das ist so eine Ausnahmesituation. Die meisten Eltern kriegen keine Empfehlung. Und ich meine, zwei von meinen Kindern sind auch auf einem NMS gegangen, weil es für sie einfach der beste Schulzweig war. Mhm. Also ich habe jetzt nichts gegen Mittelschule oder Gymnasium, aber Kinder sollten die Ausbildung machen, die für Erna einfach am besten geeignet ist. Für meine Jüngste ist es das Gymnasium. Ja. Aber sobald du eben diesen sozialen Status nicht hast, kriegst du keine Empfehlung. Oder nur in Ausnahmefällen. Und die ganz, nur weniger ArbeiterInnen-Kinder gehen studieren. Warum? In Familien, wo schon wer studiert hat, ist es einfach das Normalste der Welt. Da hast du dann auch keine Hürden oder keine, oder denkst dann, na, da pass ich nicht hin. Du musst nicht überlegen, kann ich das studieren und daheim wohnen? Muss ich mal eine Wohnung zahlen? Muss ich nebenbei arbeiten? Und das sind oft Hürden, die halt Kinder dann einfach nicht nehmen oder nicht nehmen wollen. Und drum, ja, Bildung ist nur immer vom sozialen Status abhängig.
Wie schaut jetzt konkret Armutsbekämpfung aus in Österreich? Welche Strategien werden da politisch verfolgt und wo kriegen wir die Sachen gut hin? Wo haben wir Nachholbedarf in Sachen Armutsbekämpfung?
Wir bekämpfen Arme. Sorry. Ja, momentan ein bisschen desillusioniert. Ja. Warum bin ich desillusioniert? Wir haben im Regierungsprogramm von der jetzigen Regierung steht wirklich schwarz auf weiß drinnen, Ziel dieser Legislaturperiode ist die Halbierung der Armut.
Wie nah sind wir da dran? Ist eher
null.
Eher in die andere Richtung.
0,0, genau. Also wirklich, da ist. Und ich sehe nicht einmal irgendwelche Ansätze, dass sich da was ändern wird. Es war zum Beispiel ein erster Schritt, dass wir sagen, wir streichen wieder die Sozialhilfe, die ja 9 verschiedene Bundesländerauslegungen hat, und machen wieder Mindestsicherung. Also das war zumindest das Mindeste, was wir machen konnten. Weil die Mindestsicherung ist, da steht zumindest jedem und jeder ein Mindestbetrag zur Verfügung. Bei der Sozialhilfe bist du abhängig von deinem oder deiner Betreuerin. Bist du ihr sympathisch? Passt. Bist du nicht sympathisch? Pech.
Das ist auch interessant, weil ich glaube, viele Leute, oder sehr oft merke ich, dass Leute sehr vehement gegen solche Sachen sind. Aber ich glaube, die wenigsten wissen, wie das dann wirklich in der Praxis ausschaut.
Ganz viel, die Sozialhilfe beziehen, sind ja zum Beispiel nur Aufstockerinnen, weil sie Teilzeit arbeiten gehen oder weil sie eben wegen Erkrankung daheim sind. Die wenigsten von denen, die Sozialhilfe kriegen, sind nur daheim. Und selbst dann, sie müssen dem AMS zur Verfügung stehen. Sie müssen Bewerbungsschreiben machen. Also es kriegt niemand die Sozialhilfe geschenkt, Punkt 1. Es gibt leider genug Sanktionen, Punkt 2. Und das Dritte ist, wenn du Sozialhilfe beantragst, du wirst komplett zum gläsernen Menschen. Du musst die Kontoauszüge der letzten 3 oder 6 Monate, glaube ich, sind's, bin mir jetzt nicht sicher, 3 oder 6, hinlegen Und muss die dann rechtfertigen, wann zum Beispiel da jetzt McDonald's draufsteht? Ah, sie waren da zweimal bei McDonald's. Ah, wieso gehen sie so oft in den Drogeriemarkt? Du musst die wirklich rechtfertigen.
Das ist auch ein Punkt, den die Marlene angesprochen hat in unserem Gespräch, dass bei reichen Menschen so sehr auf die Privatsphäre geachtet wird.
Ja.
Und bei Menschen, die von Armut betroffen sind, quasi das Gegenteil ist.
Und jetzt reden wir da aber wirklich von Sachen, zum Beispiel, wenn ich jetzt öfter mal in DM gehe oder mir einmal hin und wieder was leiste, da reden wir ja nicht von Unsummen. Ich würde es ja nur verstehen, wenn es jetzt heißt, ah, sie zahlen da jetzt Monat 500 Euro Leasingrate. Okay, ja, verstehe. Aber um so kleine Dinge. Und da musst du in jedem einzelnen Ding rechtfertigen. Je nach Sachbearbeiterin natürlich. Aber das zeigt, glaube ich, auch ganz gut, warum wir in Österreich, wahrscheinlich sind es inzwischen mehr, aber ca. 70.000 Non-Takers haben. Das sind 70.000 Menschen, die Anspruch hätten auf Sozialhilfe.
Und sie nicht.
Sie nicht beantragen. Entweder weil sie nicht wissen, dass sie Anspruch hätten, die meisten aber aus Angst und aus Scham.
Mhm. Oder weil sie sich diese Blöße sozusagen nicht geben wollen.
Du musst ja dann auch erklären, du musst die Sparbücher der Kinder offenlegen.
Jetzt muss man aber auch sagen, dass es natürlich viele Menschen gibt, die auch ehrenamtlich und in unterschiedlichen Positionen Menschen, die von Armut betroffen sind, helfen. Würdest du sagen, dass wir grundsätzlich zu viel Verantwortung an diese Leute abstreifen?
Wir haben, also das muss man wirklich sagen, in Österreich die Zivilgesellschaft ist ein Wahnsinn. Was da ehrenamtliche Vereine gibt und Menschen, die sich engagieren, da rede ich jetzt eben nicht von den Wohlhabenden, die ihre Almosengalas machen, sondern wirklich Menschen, die oft selber nicht viel haben. Das ist ja das Lustige. Menschen, die wenig haben, geben beim meisten. Und das haben wir in Österreich schon sehr gut benannt. Und solange die das aber machen, glaube ich, sieht der Staat eben auch keine Notwendigkeit, dass er mehr macht. Wie gesagt, auf der einen Seite will man ja gar nicht zu viel machen, weil dann fällt das Druckmittel für die Niedriglohnjobs weg. Und auf der anderen Seite, solange das zivilgesellschaftlich funktioniert, ja, warum soll man denn dann was machen? Es gibt inzwischen wirklich so viele Modelle und Berechnungen. Wir konnten Kinderarmut zum Beispiel abschaffen.
Ja.
Allein diese Köstsenkung, was wir jetzt haben, ja, wo wir Unternehmen wirklich Geld schenken, die Millionen an Förderungen von der Kofa gekriegt haben, unter anderem. Allein durch diese Köstsenkung kommt man Kinderarmut bekämpfen. Die fragt mich, wieso machen wir das nicht?
Ich glaube, wenn man sich nicht damit beschäftigt, wenn man nicht so tief in der Materie ist sozusagen, dann klingen solche Sachen oft einfach wie Utopien. Man könnte Armut beenden. Aber das sind Sachen, von denen man eigentlich realistisch reden könnte.
Es wird eben einfach auch gern so dargestellt, so es ist eine Utopie, es ist unmöglich, das schaffen wir nicht. Doch, es ist machbar. Es gibt genug Modelle, die das berechnet haben. Zum Beispiel der Markus Matterbauer, der liefert da Berechnungen und es ist möglich. Es geht nur um den Willen. Und wenn ich aber dann so Argumente her, naja, das ist nicht möglich, weil dann haben wir vielleicht ein paar Leute, die das System ausnutzen, dann sage ich, Entschuldigung, wir haben so viel in der obersten Einkommensschicht, die unser System ausnutzen, ja, die wenig bis gar keine Steuern zahlen, die wirklich Geld ins Ausland schaffen, die Förderungen abcashen, die Menschen ausnutzen in Niedrigstlohnjobs, ja. Das sind für mich die Menschen, die ein System ausnutzen. Nicht, wenn man vielleicht, weiß ich nicht, 1% oder 0,9% von Armutsbetroffenen haben, die vielleicht das System ausnutzen. Ich meine, da müssen wir uns wieder diese Beträge gegenüberstellen. Und ich sage, wenn ein Mensch dermaßen resigniert ist, ja, dass er sagt, er will wirklich nichts mehr und er kann nicht mehr, das können wir uns leisten in Österreich. Wir haben uns die Benkos und Hos leisten können. Also, Entschuldigung.
Meine Hoffnung ist, dass wir vielleicht langsam an so einen Kipppunkt kommen, wo eher nach oben geschaut wird als nach unten, wenn es darum geht, eben, wer eigentlich die Nutznießer des Systems sind.
Ich glaube,
dass wir zumindest einen Diskurs oder einen Streit darüber haben, so wo müssen wir hinschauen?
Ich glaube, wir müssen in den nächsten Jahren wirklich ganz, ganz viel dieses Aufzeigen, eben bildlich arbeiten, so wie viel Schaden wird da verursacht oder was kostet uns das und wie viel kostet uns das? Ja. Und ich glaube, wenn das den Menschen bewusst wird, dann ändert sich da auch was.
Das ist einiges möglich. Mit all dem Wissen und all den Erfahrungen, die du gemacht hast, was glaubst du, sind denn die Themen, mit denen sich der gute Rat auf jeden Fall beschäftigen muss? Oder was würdest du einbringen, thematisch?
Boah, gute Frage. Ja, also würde ich was einbringen können, ja. Wäre es halt mein Herzensthema. So, was können wir auf der strukturellen Ebene, wo können wir so umschichten, dass alle Kinder die gleichen Chancen haben? Mhm. Dass alle Kinder lernen, ihre Fähigkeiten und Potenziale zu sehen. Weil das haben eben, und das kenne ich von meinen eigenen Kindern, wenn du so eingeschränkt bist in deiner Teilhabe und in der Möglichkeit, was du ausprobierst, verlierst du den Blick, was du überhaupt werden könntest. Also dieses Think Big. Und das war für mich zum Beispiel wirklich was, wo ich sage, wie schaffen wir es, dass wir so umschichten, dass Kinder wirklich die gleichen Chancen haben. Ja. Man natürlich wieder Utopie, sind wir wieder bei den Utopien. Ich war zum Beispiel für eine Gesamtschule und eine Ganztagesschule, wo kein Kind mehr darauf angewiesen ist, können die Eltern daheim mit ihr Hausübungen machen, können sie Nachhilfe leisten, sondern jedes Kind ist in so einer Schule und hat die gleichen Chancen wie das andere Kind.
Ein Punkt oder ein Kritikpunkt eigentlich zum guten Rat, über den ich mit der Marlene auch gesprochen und diskutiert habe, ist, dass man sich daran stören könnte sozusagen, dass beim guten Rat ja ein Querschnitt der Bevölkerung ausgewählt wurde, wenn man theoretisch auch die Leute, die am wenigsten privilegiert sind, von Armut betroffen sind, in den Vordergrund stellen könnte. Was ist da als Person, die von Armut betroffen war, deine Perspektive drauf?
Für so einen Bürgerinnenrat, ja, wo es wirklich um gute Entscheidungen geht, bin ich für einen Querschnitt. Warum? Weil man einfach so viele verschiedene Perspektiven beieinander hat. Natürlich, viele, die privilegiert sind, sehen nicht, wie geht's Armutsbetroffenen. Aber umgekehrt, ich sag immer, durchs Reden kommen die Leute zusammen. Ja. Und man findet dann einfach den besten Mittelweg. Dafür, dass man Armutsbetroffene, dass die mehr Teilhabe haben und mehr Stimme kriegen, da würde ich eher wirklich die Politik adressieren. Mhm. Und die Medien. Aber für so einen Bürgerinnenrat findet diese Mischung extrem gut.
Was würdest du denn grundsätzlich sagen? Du hast gesagt, man braucht immer diese, in Österreich auf jeden Fall noch, diese persönlichen Geschichten sozusagen, um Armut wirklich verstehen zu können. Wie glaubst du, kann man, oder was ist der richtige Weg oder der beste Weg, um die Realität von armutsbetroffenen Menschen wirklich zu verstehen?
Kurzes Beispiel. Letzte Woche hätten wir so Stockbilder gesucht zum Thema Armut. Du findest genau zwei. Entweder einen Obdachlosen, der irgendwo im Müll herumsucht, oder so eine zerrissene Geldbörse, wo eine Hand mit so komplett dreckigen Fingernägeln reingreift. Das sind nicht die Bilder, die Armut beschreiben. Wir wären schon ganz viel weiter, wenn man endlich anerkennt, Armut ist genauso deine Nachbarin im 6. Stockwerk, die in der Früh mit ihrem Auto das Kind in den Kindergarten bringt, dann im Handel arbeitet und um 2 Nachmittag das Kind wieder abholt. Einfach weg von diesem, du schaust ja gar nicht arm aus. Mhm. Ich habe jetzt zum Beispiel, und da habe ich jetzt, das liegt mir schon lang im Herzen, und das werde ich jetzt angehen, weil ich habe früher viel fotografiert und fange es jetzt wieder an. Und ich habe mir jetzt die Herausforderung gesetzt, so, finde die Armut. Also ich mache jetzt also wirklich eine Fotoserie, wo es darum geht, finde die Armut. Und da fotografiere unterschiedliche Wohnungen, unterschiedliche Haushalte, Kühlschränke innen. Und einfach so die Leute ein bisschen schauen lassen, ist der oder die arm, ist der oder die arm. Und dann wird man sehen, wie oft man eigentlich daneben liegt und dass man anhand vom Äußerlichen das gar nicht sehen kann.
Also es hat schon noch viel mit der medialen Darstellung und mit dem öffentlichen Diskurs zu tun, wie wir Armut wahrnehmen nach wie vor. Oder wie falsch wir Armut wahrnehmen.
Weil du, sobald du halbwegs gepflegter herkommst oder halbwegs angezogen bist oder ein Auto hast, kannst du ja gar nicht arm sein. Sobald du ein iPhone hast, kannst du nicht arm sein.
Und irgendwo den Anspruch gibt an, damit du arm sein kannst, wenn du das nicht erfüllst, dann bist du nicht arm. Hast du nicht den Anspruch darauf, dass du irgendeine Form von Hilfe bekommst, wenn du... Es spricht ja auch den Leuten so viel Würde ab, wenn du eben, wie du die Schwimmbadgeschichte, die du erzählt hast.
Ja, oder ein gutes Beispiel ist, wie ich selber das früher auch falsch aufgefasst habe. Da bin ich mal auf eine Sozialberatung gestellt, weil es uns wirklich missgegangen ist. Und die Dame war super bemüht, überhaupt nichts, aber es hat für uns keine Hilfe gegeben. Und wie sie dann fertig war, schaut sie mir an und sagt so, ja, aber sie schauen ja gar nicht aus, als wären sie so arm. Und im ersten Moment habe ich mich irrsinnig gefreut innerlich, weil ich mir gedacht habe, ich kann das wirklich gut verstecken. Und erst nach und nach ist mir bewusst worden, so, was haben wir eigentlich für Bild über Armut? Das war dann so die erste Erkenntnis, so, muss man bei uns wirklich zerlumpt daherkommen? Und solange wir aber dieses Bild noch haben, und das ist ganz, ganz arg verfestigt bei uns, solange darf man schwer, dass wir über Armut reden.
In deiner Arbeit mit Armutsbetroffenen bietest du Lösungsmöglichkeiten im Kleinen. Habe ich auf deiner Website gelesen. Was bedeutet denn Lösungsmöglichkeiten im Kleinen in der Praxis tatsächlich?
Das sind wirklich ganz, ganz kleine Ansätze, die wir haben es zum Beispiel mit einer einzigen Schule angefangen. Man kennt ja die Situation, so Herbst ist und die Pädagogin oder der Pädagoge steht draußen und sagt, welche Kinder brauchen einen Zuschuss für die Projektwoche? Und ich weiß es selber von meinen Kindern, die wollten dann nie aufzeigen. Weil sie gewusst haben, sie werden dann von den anderen in der Klasse segiert. Jetzt haben wir dann ein Projekt gestartet, wo die Pädagogin diesen Antrag einfach für 28 Schülerinnen kopiert hat, in ein Kuvert gesteckt hat, an alle ausgeteilt. Und alle haben das Kuvert wieder abgeben müssen. Also nicht nur die, die es braucht haben. Und jetzt weiß nie, wer in der Klasse, wer stellt den Antrag und wer nicht. Und das läuft jetzt inzwischen seit über 2 Jahren an immer mehr Schulen. Inzwischen steigt die Zahl jener Eltern, die einen Antrag ausfüllen. Und das sind wirklich so ganz kleine Ansätze, wo man im Kleinen was bewirken kann.
Die aber gerade für ein Kind in seiner Schule enorm viel ändern.
Ja, wahrscheinlich. Ich muss auch sagen, es ändert sich auch im schulischen Bereich inzwischen sehr viel. Also es hat, wie meine Kinder eben nur Volksschule oder so waren, hat es immer diese Montagmorgenrunden gegeben. So, was habt ihr am Wochenende unternommen? So, die einen waren in der Therme, die anderen Skifahren. Meine Kinder haben dann wirklich irgendwann angefangen und haben sich Geschichten ausgedacht. Oder sie bleiben daheim von der Schule und haben diese berühmte Montagskrankheit. Also das ist bekannt durch einige Studien. Inzwischen geht man wirklich in die Schulen davon ab, dass man sagt, was habt ihr unternommen? Sondern dass man sagt, hey, was habt ihr gekocht am Wochenende? Also es ändert sich Gott sei Dank sehr viel.
Wenn wir jetzt vom Kleinen nochmal zum Großen kommen sozusagen. Wir haben jetzt schon ein paar Mal über Utopien geredet. Was glaubst du, sind denn Gesellschaftsmodelle, Zukunftsvisionen, die wir wirklich anstreben können, in denen Armut in der Form, wie wir sie jetzt haben, nicht mehr existiert?
Ja, also da hätte ich ganz eine konkrete Utopie. Erstens kein Mensch mehr unter der Armutsgefährdungsgrenze. Eher als Level für Unterstützungen, so zwischen Armutsgefährdungsgrenze und Referenzbudget. Weil dann sind wir wirklich an dem Punkt, dann brauchen Menschen auch nicht mehr notfallsmäßig auch Geld. Dann droht keine Delogierung mehr. Und wie finanzieren wir das, indem es einfach für ein Reichtum eine Obergrenze gibt? Also es sollte meiner Meinung nach nicht Menschen geben, die, weiß ich nicht, wie viele Millionen haben und dadurch Einfluss auf Politik und auf alles Mögliche, auf Medien. Wir wissen, wie die Medienlandschaft in Österreich ausschaut. Also da war ich wirklich für eine Obergrenze. Radikale Utopie, aber.
Ein bisschen Radikalität ist in radikalen Zeiten ja angebracht. wir haben jetzt schon zum Abschluss unserer Podcast-Folgen eine kleine Tradition, nämlich, dass ich dem Gast das letzte Wort überlasse. Deswegen ist meine letzte Frage an dich. Was ist denn dein guter Rat für alle, die zuhören?
Ich hasse gute Ratschläge. Na, doch einen guten Rat habe ich, wenn es ums Thema Armut geht. Und ihr seid euch unsicher, ob ihr die betroffene Person jetzt ansprechen sollt. Und die Rückmeldung kriege ich oft. Wie soll ich da was sagen? Kann ich was sagen? Ich kann immer nur sagen, was mir geholfen hat. Wenn irgendwer zu mir gesagt hat, hey, gibt's irgendwas, wo und wie ich helfen kann? Und da geht's nicht um die finanziellen Sachen, sondern da geht's zum Beispiel darum, soll ich mit dir auf das Amt gehen, dass wir den Antrag stellen? Soll ich dich mitnehmen auf eine Veranstaltung? Und zuhören. Zuhören, ohne zu werten und ohne Ratschläge zu geben.